Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Servus Tobias, hi.
Andreas, es ist schon etwas fortgeschrittener auf der Uhr. Wir haben einen Abend mit der einen oder anderen Aufnahme hinter uns und versanken ein wenig in der Diskussion darum, was gerade die Logistik bewegt, weswegen wir uns spontan dazu entschlossen haben, noch eine Folge aufzunehmen. Wir haben heute Dienstag, den 1. Oktober. Und ja, heute ist etwas naja, Historisches nicht passiert, aber etwas, was in irgendeiner Art und Weise dann halt eben zumindest mal die USA bewegen wird, und zwar die Haftstreiks in den USA. Wir hatten das vergangene Woche in dem Logistik-Briefing mit drin, dass dort was ins Haus steht. Ich bin aber ganz ehrlich, als, naja, bei uns im Land hast du schon mal von Streiks gehört. Von daher war mir nicht ganz klar, welches Ausmaß das halt eben dann am Ende annehmen kann. Weswegen wir uns gedacht haben, lass uns einfach mal kurz drüber sprechen, erklären, was dort passiert. Ehrlicherweise ohne große Wertung. Das steht uns überhaupt nicht zu. Aber zumindest mal versuchen zu erläutern, was dort gerade passiert und was dort auf dem, oder was das Problem halt eben am Ende ist. Gestreikt wird an den sogenannten Ost- und Golfküstenhäfen an den USA. Davon gibt es aktuell 36 Stück. Davon werden 14 bestreikt, darunter auch zum Beispiel New York, New Jersey. Das ist der drittgrößte Hafen in den USA. Aber auch Houston, Miami und weitere Häfen sind dort entsprechend von dem Streik betroffen. Streiken tun die. Ja, die Hafenarbeiter über ihre entsprechende Organisation, die dahinter steht, die ILA. Dort wird dann ja letzten Endes halt eben der Güterverkehr oder beziehungsweise die Güterschiffe werden bestreikt. Ausgeschlossen davon sind Öl, Erdgas, Kreuzfahrtschiffe und Massenfrachter für Kohle. Die werden nicht bestreikt, die dürfen ganz normal weitermachen. Ja,
Also
wir.
wer seine Carnival Cruise Karibik Kreuzfahrt ab Houston gebucht hat, der darf aufs Schiff. Das funktioniert.
Der darf es aufs Schiff, der kommt auch wahrscheinlich aus dem Hafen raus. Aber ja, vor allen Dingen halt eben der Warenverkehr wird da bestreikt, weil das aber halt eben auch gleichermaßen das ist, was die USA halt eben immens treffen könnte. Und nicht nur die USA, sondern halt eben auch ein Stück weit größer. Das ist so ein bisschen die Furcht dahinter, die Angst dahinter, dass es da halt eben zu entsprechenden Verwerfungen kommt, die dann also auch die Lieferketten weltweit betreffen könnten. Wir kennen das aus der Corona-Zeit noch. Tummeln sich irgendwie an einem Hafen aufgrund von Corona relativ viele Schiffe davor, die nicht abgefertigt werden können, haben wir sehr schnell einen Stau. Bei der Taktung der Schiffe und dem, was halt eben vom zeitlichen Aspekt dahinter steht, ist das auch wahrscheinlich nach 1, 2, 3, 4, 5 Tagen halt eben dann in einem beeindruckenden Ausmaß der Fall. Kommen wir nachher noch zu ein paar Daten. Die Neue Züricher Zeitung hat dazu geschrieben, dass Schiff, die Ever Given im Suezkanal, dort ist irgendwann mal, ja, gab es dort eine Schadensersatzforderung in Höhe von 900 Millionen US-Dollar. Die Lloyd's List, das ist ein sogenannter Informationsdienstleister, beziffert den Schaden damals bei der Ever Given auf ungefähr 400 Millionen Euro pro Stunde. Also mehrere Milliarden Euro, die da halt eben dann für die Weltwirtschaft bei rausgepurzelt sind. Insofern, das war so einer der Momente, wo ich dachte mir, im Moment, also nur weil da ein paar Häfen bestreikt werden, warum denn dann so viel? Aber ja, kommen wir erstmal zu der Frage, warum wird denn überhaupt gestreikt? Das fand ich ganz spannend, da mal reinzuschauen. Wie gesagt, die International Longshoremen Association, kurz ILA, vertritt ungefähr 45.000 Hafenarbeiter und will Druck ausüben, weil der geschlossene Gesamtarbeitsvertrag für die Ost- und Golfküste zum 30.09. ausgelaufen ist. Wir gucken auf die Uhr, es ist der 1.10. und seit heute Nacht streiken sie entsprechend. Insofern ist das erstmal die logische Konsequenz daraus. Und wie es bei Streiks halt eben dann auch so heftig, so häufig dann halt eben auch ist, liegen Forderung und Angebot weit auseinander. Das war dann vorhin zumindest mal ein kurzer Schmunzler in deinem Gesicht, als ich dir das erzählt habe. Die ILA fordert für ihre Mitarbeiter 77% mehr Lohn, wo du dir dann im ersten Moment denkst, habt ihr sie noch alle? Allerdings haben die Hafenbetreiber, die auch in einer entsprechenden Organisation halt eben dann vertreten sind, haben 40% schon angeboten. So, dazu muss man jetzt ein bisschen dahinter steigen. Nicht wie bei uns wird das also jährlich oder alle 2 Jahre dann halt eben verhandelt, sondern in Amerika wird das alle 6 Jahre verhandelt. Und die Inflation über die letzten 6 Jahre, das weist also zurück, ist 2018, da ist der letzte Vertrag oder der letzte Gesamtarbeitsvertrag verhandelt worden. Seitdem beträgt die Inflation dann für die Hafenarbeiter halt eben aufgerundet 25%. Und dementsprechend ist die Forderung danach für die nächsten 6 Jahre halt eben dreimal so hoch, wie die eigentliche Inflation ist. Kann man jetzt gut finden, kann man schlecht finden. Erstmal steht es halt eben auf dem Zettel. Und ich glaube, wenn die Hafenbetreiber an der Stelle 40% anbieten, haben sie da halt eben in gewisser Weise auch schon irgendwas verstanden. Warum wird nur an der Ost- und Golfküste gestreikt? Weil vor knapp einem Jahr die Westküste genau diesen Gesamtarbeitsvertrag abgeschlossen hat. Und logischerweise wollen jetzt halt eben die Hafenarbeiter von der Ost- und Golfküste dort nachziehen. Aktuell besteht dort ein Gehaltsgefüge oder beziehungsweise ein Unterschied. An der Westküste verdienst du $55 die Stunde Grundlohn, an der Ostküste verdienst du aktuell $39 die Stunde Grundlohn. Kommen dann entsprechende Aufschläge noch mit drauf, sodass da am Ende auch ein ganz, ganz ähnliches Gehalt dabei rumkommt. Aber ja, wie gesagt, bei 77 zu 40% ist man sich noch nicht ganz einig. Ganz spannend fand ich an der Stelle, also es ist der erste Streik seit 1977. Da wundere ich mich dann eigentlich, weil ich kenne es jetzt in Deutschland, die Fluglotsen, die streiken alle 2 Jahre, die Bahnmitarbeiter streiken alle 2 Jahre und ich weiß nicht, wer was alles streikt. Aber seit 1977 nicht gestreikt ist halt eben eigentlich auch schon mal eine ordentliche Track-Historie, die dahinter steht. Das liegt aber unter anderem daran, dass Hafenarbeiter echt gut bezahlte Leute sind. Ne? Ich habe dann auch geguckt, weil in einer Pressemeldung stand dann also was drin von $150.000 im Jahr, die ein Hafenarbeiter in New York beispielsweise verdient. Jetzt ist das der drittgrößte Hafen, ne, und wird halt eben dementsprechend gut zahlen. Aber auch in Deutschland verdienen Hafenarbeiter irgendwas zwischen 70 und 100.000 Euro als gelernte Kraft. Wobei halt eben der Grundlohn erstmal irgendwo so zwischen 4.500 und 6.000 brutto liegt, aber halt eben dann die ganzen Zuschläge für die, also Hafen läuft ja 24 Stunden am Tag, ne? 7 Tage die Woche, 365, manchmal 366 Tage im Jahr. So, das heißt, du musst halt eben sämtliche Nachtschichten, Wochenenden und andere Schichten halt eben abdecken und da gibt es halt eben dann entsprechende Zuschläge mit dazu. Und das Hamburger Abendblatt hat halt eben dann auch gesagt, naja, also es verdient nicht jeder Hafenarbeiter verdient 100.000 Euro, aber die schon etwas länger dabei sind, sind durchaus in dem Bereich und alle anderen fangen dann irgendwo bei 60.000, 70.000 an, wo ich jetzt sagen muss, schon mal ein ganz guter Lohn. Der Wunsch oder beziehungsweise die Idee halt eben dahinter, also die Fragestellung, warum verdient ein Hafenarbeiter überhaupt so viel, ist auf das Jahr 1896 zurückzuführen. Und zwar haben damals die Hafenarbeiter genau aufgrund der geringen Löhne, aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen gestreikt. Es gab einen 11-wöchigen Streik, der damals die Wirtschaft, teilweise auch die Weltwirtschaft, sofern sie damals halt eben schon in dem Ra Maß vernetzt war, aber quasi an den Rand dessen geschoben hat, was sie überhaupt aushalten kann. Woraufhin halt eben die Hafenbetreiber als auch natürlich die Unternehmen dann eingesehen haben, wenn die Häfen funktionieren, funktioniert unsere Wirtschaft. An der Stelle vielleicht auch nochmal der Querverweis auf unsere Folge zur nationalen Hafenstrategie. Ich kann mich an die Prozentzahl ehrlicherweise nicht ganz genau erinnern. Ich meine, sie war so um die 20%, aber 20% unseres BIP laufen über die Häfen, ne? Also das heißt über Import und Export. Und dementsprechend sprichst du über einen sehr kritischen Punkt, den wir haben. Und ehrlicherweise gibt es ja auch gar nicht so viele Einfallpunkte, ne? Die USA sind jetzt natürlich deutlich größer als Deutschland und dementsprechend auch mehr Häfen mit dem entsprechenden Umschlagsvolumen dahinter. Aber letzten Endes heißt es halt eben, zahlen wir den Hafenarbeiter gut, macht er seinen Job vernünftig. Wir haben unsere Ware, wir haben halt eben den entsprechenden Beitrag zum BIP, weil wir die Ware verfügbar haben. Deswegen soll er auch gut verdienen. Was jetzt halt eben gerade in dem Moment dann nicht mehr funktioniert, aber das ist halt eben der Grund, warum Hafenarbeiter so fürchterlich gut verdienen. Im ersten Moment, ich hätte es nämlich nicht erwartet, um ganz ehrlich zu sein, dass die Gehälter da so hoch sind.
Geht mir ein bisschen genauso. Und in den USA ist ja auch, in der Geografie des Landes liegt, dass man jetzt auch nicht sagt, naja, dann fahr doch zur Westküste und lad da deinen Dampfer ab. Genau. Weil da halt ein paar tausend Kilometer dann dazwischen liegen. Genau. Und da hat dann sozusagen die Ostküste und die Westküste jeweils ihr Monopol. Und ich kann mich noch erinnern, als in Baltimore die Brücke eingestürzt ist, weil der Containerfrachter dagegen gefahren ist, selbst da war schon eine Milliarde als Schaden ja im Gespräch. Ja. Und es war nur ein Hafen und jetzt sprechen wir hier von der ganzen Küste. Ist schon dann enorm. Ja.
Ja, wir sprechen von der ganzen Küste. Es gibt von Banken wie beispielsweise JP Morgan Schätzungen, welchen Schaden das verursachen könnte. Da ist man so bei 4,5 bis 5 Milliarden US-Dollar pro Woche. Es gibt andere, beispielsweise habe ich bei CNBC, The Conference Board hat das auf ungefähr 3,8 Milliarden Dollar pro Woche gerechnet. Was auch immer es ist, was auch immer davon richtiger oder falscher ist, ist immens, was dahinter steht. Wenn man sich halt eben mal dann die Zahlen anschaut, was die Häfen da halt eben dann abarbeiten, sind das riesige Mengen und dementsprechend wird es halt eben sehr schnell zu entsprechenden Verwerfungen kommen, wenn das Thema nicht innerhalb kürzester Zeit dann halt eben auch gelöst wird. Zumal der Zeitpunkt halt eben auch kritisch ist. Ne? Wir sind kurz vor dem, also wir sind einen knappen Monat vor dem Black Friday. Wir sind gleichzeitig knappe 2,5 Monate vor Weihnachten. Und wir haben im November auch noch Wahlen in den USA. Jetzt kann man sagen, das war taktisch gut. Alle anderen sagen, das war taktisch nicht so gut. Aber so ist halt eben nun mal das Thema.
Der Termin läuft ja aus, ne? Wenn sie 30.09. Genau. auslaufen lassen, da hat bestimmt jetzt keiner irgendwie getimed, aber die Entscheidung, das auslaufen zu lassen und jetzt in eben dann nicht sich zu einigen, das ist dann halt so, ja. Und dann haben die Hafenmitarbeiter halt ein gutes Standing, ne, würde ich sagen.
Die haben ein gutes Standing, ja. Weil die Situation halt eben gerade äußerst kritisch ist. Und dann dementsprechend muss man halt eben dann schauen. Und so wie du gerade sagst, die Westküstenhäfen sind halt eben nicht wirklich eine Option. Erstens musst du, je nachdem, wenn du die Ostküste anfahren möchtest und dann an die Westküste möchtest, dann fährst du unten bei Mexiko durch. Da ist gerade Hurricane-Saison. Das heißt, da fährst du nicht durch. Und hast halt eben auch einen riesigen Umweg. Ich meine, wir sprechen nicht von Deutschland, wo du Grenze zu Grenze irgendwas zwischen 700 und 1000 Kilometer fährst, ne, sondern wir reden über die USA, da redest du über 5000 Kilometer, die das Land alleine breit ist, die du theoretisch überbrücken musst. Dann fährst du noch ein bisschen unten über Mexiko und musst ja dann auch wieder ein ganzes Stück hoch. Das heißt, du sprichst über, keine Ahnung, geschätzt 5, 6, 7000 Kilometer, die du fahren musst. Und das mit dem Schiff, das ist jetzt auch nicht unbedingt der Geschwindigkeitshochleistungstrecker. Dementsprechend ist das nicht wirklich eine Option, zumal du dann halt eben an der Westküste stehst, für Ware, die eigentlich an die Ostküste soll. Das heißt, du fährst die dann 5000 Kilometer wieder zurück an die Ostküste. Jeder Spediteur reibt sich entweder die Hände oder schlägt die Hände vom Kopf zusammen, je nachdem, was er halt eben dann machen muss an dem Moment. Aber es ist halt eben nicht wirklich eine Option aus kostentechnischer Sicht und muss man dazu auch sagen, die Ostküste, / Golfküste, als auch die Westküste telefoniert logischerweise auch miteinander. Die sind ganz gut vernetzt, die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften beziehungsweise die Hafenmitarbeiter an der Westküste haben schon gesagt, dass die Schiffe, die von der Ostküste umgeleitet werden, erstmal nicht entladen werden. Das heißt, dann hast du auch nichts gewonnen, außer dass die jede Menge Kilometer durch die Gegend gefahren sind. Und damit ist der Druck natürlich entsprechend groß. So, jetzt kommen wir so ein bisschen in der Spekulative rein. Was kann passieren? Es gibt so ein, zwei Fälle, die können wir relativ schnell abhandeln. Man einigt sich schnell. Dann gibt es also beispielsweise von der Maersk war es, glaube ich, eine Prognose für jeden Tag, den man streikt, sind ungefähr 6 Tage notwendig, um das Ganze wieder aufzuräumen. Das heißt, streikt man eine Woche, braucht man 6 Wochen, um das wieder aufzuräumen. Ja, der zweite Case ist, man streikt, der Druck wird enorm, da halt eben dann letzten Endes vielleicht auch nur 50.000 Hafenmitarbeiter dort betroffen sind. Allerdings würde man sich mit dem Eingehen an der Stelle dann halt eben auch in gewisser Weise erpressbar machen. Dann gibt es halt eben noch den dritten Punkt und der ist ganz, ganz interessant. Das wäre nämlich ein Eingriff durch die Politik. Der ist grundsätzlich möglich auf Basis des Taft-Hartley Act von 1947, wo der Präsident das Recht hat, einen Streik quasi zu unterbinden, damit halt eben der Wirtschaft kein Schaden zugefügt wird. Die Wirtschaft hat zahlreiche Briefe, wenn ich den englischsprachigen News an der Stelle dann vertrauen darf, an Biden geschrieben. Und Biden, also Harris haben an der Stelle, also Harris hat sich noch nicht ganz positioniert, Biden hat sich positioniert und hat gesagt, er wird überhaupt nichts tun, er wird davon nicht Gebrauch machen, weil man politisch an der Stelle dann halt eben auch verstehen muss, dass die Gewerkschaftler tendenziell eher die Partei von Joe Biden wählen und damit Kamala Harris. Und die natürlich so kurz vor den Wahlen, deswegen hatte ich das oben auch nochmal mit aufgeführt, da halt eben den Teufel tun werden und den Gewerkschaften in die Kandare fahren. Und auf dem Fang um Wählerstimmen in einer Wahl, wie auch immer sie ausgehen mag, die aber per heute, glaube ich, relativ eng wird. Ne? Zumindest wenn man den aktuellen Umfragen an der Stelle glauben möchte. Ja, von daher ist das politisch sehr interessant. Es ist wirtschaftlich sehr interessant. Und ja, jetzt haben wir die Situation, dass in den USA, in den Häfen der Ost- und Golfküste gestreikt wird.
Ja, spannend ist ja auch, die Schiffe fahren ja jetzt auch nicht zurück, ne? Die liegen dann so da, wie
Die,
sie
genau.
teilweise in der Corona-Zeit darauf gewartet haben, entladen zu werden, weil so viele Leute krank waren oder weil die Häfen geschlossen waren. Und den Effekt, den das damals ausgelöst hat, den wird jeder wahrscheinlich noch im Kopf haben, der mit Containern zu tun hat, weil die Frachtraten, die dann aufgerufen wurden, weil Schiffskapazitäten im Hafen vor Ort gebunden waren, weil sie nicht entladen wurden und keine neuen hergezaubert werden konnten. Und dann, glaube ich, auch Container ausgingen, ne? Oder halt Container waren dann eine Mangelware, weil wenn x-tausend Container vor USA auf die Entladung warten und auch keine Leercontainer auf dem Schiff gehen, um wieder an die Quelle zu kommen, dann stockt am Ende nicht nur der Nachschub für jemanden, der in New York was kaufen möchte, sondern
Ja.
dann werden, also je nachdem, wie lange es dauert, werden wir das dann vielleicht auch im größeren Maßstab spüren, ne?
Genau. Es ist halt eben so, dass also die Verhandlungen, das sind dann geheime Verhandlungen zu diesem Gesamtarbeitsvertrag, die gibt es seit Juni. Da ist halt eben immer mal wieder nach außen gedrungen, auch wenn es geheim ist, dass es halt eben gerade nicht so gut läuft. Dementsprechend hatten die Unternehmen seit Juni tendenziell auch Zeit, sich auf diese Situation vorzubereiten. Auf der anderen Seite wissen wir auch, ein Schiff kommt meistens dann halt eben irgendwo anders her von der Welt. Das hat eine entsprechende Laufzeit und wenn du im Juni halt eben dann erst reagierst, ist da dann also auch der Punkt, sich vorzubereiten, sehr, sehr kurzfristig. Ne? Vor allen Dingen an der Ostküste, wenn du halt eben dann aus China, aus Fernost oder woher auch immer kommst. Vor allen Dingen die Autoindustrie scheint da wohl in größerem Ausmaß von betroffen zu sein, mit den entsprechenden Werken. Insofern hat man sich darauf vorbereitet. Man hat eigenen Aussagen nach die Lega auch ganz gut vollgemacht. Aber auch das ist ja ein Thema, was sich quasi mit jedem Tag verringert, weil halt eben die Lagerbestände entsprechend abgebaut werden für die Produktion und natürlich, man halt eben auch das Thema hat, dass nichts rausgeht. Natürlich kann ich dann über die Westküste wieder verschiffen, habe dann aber wieder das tendenzielle Problem, dass die Hafenmitarbeiter sich dort solidarisch zeigen
Ja,
und am
aber
Ende dann sagen:
fahr mal von der Westküste nach Europa, das ist ja,
Ja, genau. Also,
das
das ist ein
heißt,
riesiger Umweg.
es gibt ja, ich glaube, bei BMW gibt es ein paar Fahrzeuge, die werden in den USA gebaut und auch in Europa vertrieben und natürlich auch in Deutschland gebaut und in den USA vertrieben. Und da könnte es uns als deutsche Logistiker dann, je nachdem, in welcher Branche man aktiv ist, aber im Automotive-Bereich hat dann doch früher oder später sehr schnell treffen. Weil vielleicht die Getriebeteile aus USA nicht kommen oder weil ich das Fahrzeug nicht losbekomme, weil kein Schiff bei uns in Deutschland am Hafen liegt, das die La Fahrzeuge aufladen kann, weil das volle Schiff noch unentladen am Hafen wartet. Ja, spannendes Thema. Behalt mal ein Auge drauf, oder?
Da halten wir auf jeden Fall ein Auge drauf. Wir fanden es aber von den Zusammenhängen ganz spannend. Deswegen machen wir da mal eine kleine Sonderfolge draus, die ihr unter der Woche kriegt, so dass ja wir denen geholfen haben, die nicht wissen, worum es an der Stelle genau geht, die vielleicht auch gedacht haben, ein Streik ist ein Streik und der ist schnell vorbei. Warum reden die alle davon, dass die ganze Weltwirtschaft davon betroffen sein könnte? Vielleicht haben wir ja dabei geholfen, da etwas Licht ins Dunkel zu bringen. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns dann wie gewohnt am Freitag mit der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.
Macht's gut.